Zu Beginn ein Vers aus Sprüche 4, und zwar den zweiten Vers. Denn gute Lehre gebe ich euch, meine Weisung sollt ihr nicht verachten. Und dazu würde ich dann gerne auch noch die bekannten Verse aus 2. Timotheus 3 lesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Heute ist es ja meistens so, dass, war allerdings bei uns zu unseren Zeiten, wo ich etwas jünger war, auch schon so, dass gerade als jüngere Geschwister man sagt, ach, ist das langweilig in der Gemeinde. Immer das Gleiche, da steht immer einer da vorne und hält einen Vortrag und predigt und will uns was beibringen und wir wollen doch eigentlich mehr Action haben. Es muss was los sein in der Gemeinde heutzutage. Aber wie wir eben gelesen haben, geht es nicht um Action in der Gemeinde. Es geht um diese trockene Lehre, die verkündet wird. Gut, man kann es vielleicht etwas aufpeppen, das Ganze etwas anders gestalten, aber im Grunde geht es immer wieder um Lehre. Lehre, ohne die wir eigentlich in einer Gemeinde gar nicht vorwärts kommen würden. Lehre, die ja in einer Gemeinde vermittelt werden soll, damit Geschwister wachsen, damit man nach vorne kommt, damit man den Herrn besser kennenlernt, damit man vor allen Dingen ein wirklicher Bibelentdecker wird, indem man sich nämlich mit dem Wort Gottes in der Bibel beschäftigt. Dieses Leben statt Lehre, dieses Schlagwort, legt eigentlich die Vermutung nahe, dass man sich dem Wort Gottes und seiner klaren Lehre eigentlich entziehen möchte. Und es gibt ja vielerlei Lehren heute in der Welt. Jede Gemeinde versucht, eine vermeintliche Wahrheit zu vermitteln, oder jede Religion versucht das zu tun. Ob es dabei um wissenschaftliche Erkenntnisse oder um politische Ideologien geht, den Zugang erschließen die mehr oder weniger zuverlässigen oder auch zweifelhaften Lehren. Auch die biblische Lehre erschließt eine Wahrheit. Hier muss es allerdings korrekt heißen, sie erschließt die Wahrheit. Diese Wahrheit ist die Person unseres Herrn. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er. Und er ist der Einzige, der ein Recht hat, das in dieser Form auszusprechen. Nur wer zutiefst von dieser Aussage überzeugt ist, wird der biblischen Lehre den Vorrang und auch den richtigen Stellenwert in seinem Leben einräumen. Lehre ist Offenbarung des Willen Gottes. Gott tut dem Menschen kund, was dieser zum Heil und Leben nötig hat. Darum spricht auch der Herr Jesus ganz klar und unmissverständlich aus: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Damit ist die biblische Lehre Grundlage jeder geistlichen Erfahrung. Sie hat lebensspendende Kraft und für uns auch höchste Autorität. Ohne Lehre ist kein geistliches Leben möglich und ohne Leben wäre unser Glaubensweg ziellos und unsicher. Den Hebräern war vorzuhalten, dass ihnen die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes wieder nahegebracht werden mussten, obwohl sie der Zeit nach längst Lehrer sein sollten. Hier soll nur kurz erwähnt werden, was die Anfangsgründe sind. Dabei gehen wir von der Menschenschöpfung und von dem Sündenfall des ersten Menschenpaares aus. Mit der Austreibung aus dem Garten Eden erfolgte die Verfluchung des Erdbodens um der Sünde des Menschen willen. Es erfüllte sich das Wort Gottes: An dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Von da an war der Mensch geistlich tot, das heißt, von Gott getrennt, und unweigerlich kehrte er zum Staub zurück, von dem er auch genommen war. Hier leuchtet auch bereits die Verheißung des Samens der Frau auf, der der Schlange den Kopf zertreten und dem sie die Verse zermalmen wird. Damit wird schon hier die Gnade Gottes deutlich, die den Menschen aus dem gefallenen Zustand heraus in ein neues Leben führen sollte. Der Weg führt über Abraham zu dem Volk Israel und über das Gesetz zu Christus. Durch ihn ist die Gnade und die Wahrheit zustande gekommen und auf Erden sichtbar geworden. Glaube und Buße führen zum Heil des Vaters. Dabei kann man stehen bleiben, wie die auf Hebräer 5, Vers 12 folgenden Ausführungen deutlich machen. Das führt dann allerdings zu allerlei falschen Schlüssen. Wir sind aber berufen zur vollen Reife und zum vollen Wuchs der Fülle des Christus heranzuwachsen. Was wäre besser geeignet, dazu zu verhelfen, als die Lehre des Wortes? Nur wenn wir dem Bild der Lehre von Herzen gehorsam und in der Kraft des Heiligen Geistes unseren Weg gehen werden, ja, nur dann können wir als Menschen Gottes der Vollkommenheit nachstreben und zu jedem guten Werk völlig zugerüstet sein. Am Beispiel unseres Herrn wird am deutlichsten, was Lehre ist und wie sie dargeboten werden muss. In den vier Evangelien wird unzählige Male davon gesprochen, dass er die Jünger und die Volksmenge lehrte. Er lehrte am See, er lehrte im Tempel. Oft lesen wir, dass die Zuhörer über seine Lehre erstaunt und verwundert waren. Sie sagten: Wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, der er doch nichts gelernt hat? Dahinein antwortet unser Herr: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Johannes 7, Vers 16 und 17. Und in Johannes 8, Vers 29 stellt er dann fest: Wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und in Johannes 3, Vers 34 wird vollends deutlich, dass es der Auftrag des Vaters an den Sohn war, in diese Welt zu kommen, um die Worte Gottes zu den Menschen zu reden. Dass das bei ihm nicht nur Wortäußerungen waren, hebt Johannes 8, Vers 25 hervor. Auf die Frage, wer er sei, antwortet er: Durchaus das, was ich zu euch sage. Wort und Tat waren bei ihm absolut deckungsgleich. Schon aus dem bisher Gesagten geht eindeutig hervor, dass die Worte Gottes mit der Lehre identisch sind. Das Wort der Kunde von Gott ist nicht Menschenwort, sondern wahrhaftiges Wort Gottes. Es sind ja nicht Worte gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern Worte gelehrt durch den Heiligen Geist. Dabei redeten Menschen von Gott her, getrieben durch den Heiligen Geist, dessen vornehme Aufgabe es ist, alles zu lehren und an alles zu erinnern, was der Herr gesagt hat. Wenn wir heute von Lehre sprechen, dann haben wir besonders die persönlichen Auffassungen der biblischen Aussage vor Auge, die leicht zu Meinungsverschiedenheiten oder gar Trennungen führen. Gewiss müssen wir zu einer persönlichen Einstellung gegenüber biblischen Zusammenhängen kommen, und es gibt Fakten, die keinen Kompromiss erlauben. Uneingeschränkt gilt das im Blick auf die Person unseres Herrn. Die Lehre des Christus ist unantastbar, auch im Blick auf die genaueren Auslegungen des Weges Gottes und das Schneiden des Wortes der Wahrheit in gerader Richtung. Da wollen wir uns den Blick nicht verwässern lassen. Wollen wir nicht wieder vermehrt nach den Weisungen des Wortes Gottes für einen heiligen Wandel fragen? Dann werden uns auch die verschiedenen Lehrauffassungen nicht so leicht aus der Fassung bringen. Wir können ihnen dann von einem im Wort Gottes gefestigten Standpunkt aus begegnen. Die am Pfingsttag in Jerusalem gläubig gewordenen wollen hinsichtlich der Lehre nur eines, darin verharren. Lesen wir die Predigt des Petrus, dann fällt uns auf, dass sie sich vornehmlich mit der Person Jesus befasste. Was damals die Schrift ausmachte, das war diesen Juden weitgehend bekannt. Aber dass Gott diesen Jesus, den sie gekreuzigt hatten, das war ihnen zum Christus gemacht hatte, das war ihnen neu. Und das war ihnen überwältigend groß. Darum ging es gewiss auch in der Verkündigung der folgenden Zeit. Und wie wir aus weiteren Berichten der Bibel wissen, kam natürlich noch die Auferweckung des Herrn dazu. Das muss auch bei uns der Tenor der Lehre bleiben, auf dem alles andere, was Gottes Wort uns deutlich macht, gründet. Und auch das Verharren, das ständig da drin bleiben, muss unser Verlangen sein. Dass dazu natürlich der regelmäßige Besuch der Verkündigung und auch der Bibelstunden gehört, sei auch hier erwähnt. Und auch zu den Bibelstunden sind schon jüngere Geschwister eingeladen, dort zu kommen und zu erscheinen. Sie können sich dort einbringen. Auch das Mitdenken, das freiwillige Aufnehmen und das persönliche Bibelstudium sind unerlässliche Elemente des Verharrens. Mangelnde Lehre geht auf Kosten der Festigkeit und der Zielstrebigkeit des Glaubens. Die Folge ist, von jedem Wind der Lehre umhergetrieben zu sein. Nach Kolosser 2, Vers 17 hängt die Festigkeit des Glaubens mit der Beachtung dessen zusammen, wie ihr gelehrt worden seid. Der Apostel Paulus gibt Timotheus klare Unterscheidungsmerkmale in die Hand, die auch eine eindeutige Antwort auf die Frage, was ist, wenn Lehre fehlt, darstellen. In 1. Timotheus 6, Vers 3 schreibt er, wenn jemand anderes lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Wo Lehre fehlt, ist daher nicht nur der persönliche Schiffbruch im Glauben die Folge. Es kommt auch in den Kreisen der Gläubigen zu Parteinissen und Ärgernissen. Das kann sogar so weit führen, dass Lehren von Dämonen eindringen, was natürlich das Ende jeder klaren Verkündigung bedeutet. Aber auch die weniger schlimmen Entgleisungen mögen uns als Warnung vor Augen stehen. Die Kolosser standen zum Beispiel in der Gefahr, um den Kaufpreis gebracht zu werden, weil sie auf ungeistliche Dinge wie Engelsanbetung, das Halten gewisser Tage und verschiedener Speisevorschriften eingegangen waren. Ist heute wieder ganz modern. Offenbar hatten sie das Haupt Christus nicht entschieden genug festgehalten, wie es der gesunden Lehre entspricht. Irrlehren. Falsche Lehren können sich nur breit machen, wo man der gesunden Lehre gegenüber oberflächlich oder ungehorsam geworden ist oder wo sie ganz fehlt. Lehre. Immer wieder Lehre. Ein Stoßseufzer, der immer wieder hörbar ist. Ist nichts Neues. War schon früher so. Kennt Rolf wahrscheinlich auch schon aus seiner Jugend. Aber dieser Stoßseufzer, der vielleicht dann bei einer Person so auftaucht, wird vielleicht mit höflicher Selbstbeherrschung unterdrückt. Aus gewisser Solidarität mit dem Redner, damit er auch weiter predigt, weil ja sonst niemand da ist in der Gemeinde, der so etwas tut. Man spürt förmlich das Gähnen von Müdigkeit und Resignation in diesem Satz. Oder aber das aufbegehrende Urteil, dass die Brüder doch vielleicht mehr bieten müssten, als eben nur Lehre. Viel wichtiger als das Kopfwissen sei doch die Praxis, weil wir uns doch vor allem im praktischen Leben als Christen zu bewähren hätten. Würde man dazu vielleicht ältere Brüder befragen, würden sie bestimmt das heutzutage so niedrige geistliche Niveau an diesem oder jenem, vielleicht auch überall, beklagen. Dass eben kein Verlangen mehr da ist nach der doch so wichtigen Lehre, die ja eigentlich die Basis des gesamten Glaubenslebens darstellt. Nur durch intensive Lehrbemühungen könne man dieser Fehlentwicklung entgegenwirken, würden sie sagen. Die Führer unter den Gläubigen waren stets auch die großen Lehrer, die manche Wahrheit im Wort Gottes entdeckt und treffend dargestellt haben. Und qualifizierte Lehrer sind mit Sicherheit auch heute für jede Gemeinde lebenswichtig. Ohne Lehre entsteht kein Glaube, kein Unterscheidungsvermögen, keine Orientierung, kein fester Standpunkt, keine Kraft im praktischen Problem des Lebens, mit anderen Worten. Es gibt kein Wachstum. Das gilt für den einzelnen Gläubigen, aber auch für die Gemeinde. An manchen Stellen hat man jedoch vergessen, dass es nicht um unsere Lehre geht, hat manchmal geredet ohne Zentrum und hat auch das Ziel der Lehre vergessen, hat es nicht beachtet. Es geht nicht um unser eigenes Wissen, sondern um die Lehre des Christus. Paulus schreibt im Hinblick auf seine Lehren in Korinth: Ich nahm mir nichts vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Unser Herr ist das Zentrum der Verkündigung. Als Endziel seines Lebens legt Paulus seinem Schüler Timotheus Folgendes ans Herz: Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Lehre soll also Lebensveränderung bewirken. Sie will immer das Herz als Entscheidungsinstanz des Menschen erreichen, dieses Herz zum Brennen bringen und intensiveres Leben aus der Kraft Gottes bewirken. Mit dieser Haltung zieht mancher einen immer sich ähnelnden Schleifen durch die Bibel. Er merkt gar nicht, dass seine Formulierungen schon wohl bekannt sind, die Zuhörer vielleicht oft auf gewisse, oft zitierte Bibelstellen schon warten. Und das bei manchen die Predigt letztlich nur schadet, weil sie Wesentlicherem die Zeit gestohlen hat. Das Lesen eines Bibeltextes am Anfang der Ausführung hätte sich erübrigt, da über diesen Text ja ohnehin nichts Spezifisches gesagt wurde. Echtes Lehren hat dagegen ein Ziel, ist vorbedacht, strukturiert, systematisch und sinnvollerweise auch Teil eines Programms. Biblische Beispiele sind der Römer- oder der Hebräerbrief, die in systematischer Weise ein Lernziel verfolgen, aber auch auf Fragen und Probleme eingehen. Lehre hat mit harter Arbeit und Disziplin zu tun. Wir verunehren unseren Herrn durch oberflächliches, unüberlegtes Reden. Und doch, es ist nicht unser Reden, nicht unser Verstand die Quelle. Der Heilige Geist muss reden aus uns heraus. Paulus hat sich einen gewaltigen Maßstab gesetzt. Wir aus Gott reden, wir vor Gott in Christus. Inspiration und Verantwortung vor Gott müssen unser Lehren bestimmen. Unser umbetetes, mit viel Arbeit zusammengestelltes Konzept muss durchlässig bleiben, auch für Spontanität der Inspiration in der Gemeinde. Wenn Gläubige Christus begegnen, wenn er spricht, dann wird niemand gehen oder überdrüssig den Saal verlassen. Übrigens, die Intensität der Inspiration hängt sicher nicht nur vom Redenden ab, sondern ebenso auch von der Herzenshaltung der Zuhörer. Aus einem Vorwurf des Herrn an die Pharisäer erkennen wir auch eine andere Gefahr. Ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habe die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene lassen sollen. Matthäus 23, 23. Gott erwartet von uns, dass wir sein Wort bis in die kleinsten Dinge hinein erforschen und treu beachten. Aber eine Fixierung auf Nebensächlichkeiten kann zu Schwerpunktverschiebungen führen, die den Blick auf geistliche Grundwahrheiten und Grundziele verstellen und somit Wachstum behindern oder gar aussetzen. Das Wissen über Haushaltungen und Heilsordnungen, die Beantwortung mancher prophetischen Fragen oder das Verständnis über Opfer und Priester sind für die Gesamtschau der Bibel wichtig. Das Maß der Erkenntnis sind sie allerdings nicht. Wer beispielsweise seine Aussagen nur aus dem Alten Testament schöpft, hat aber noch nicht begriffen, dass dieses zwar mit einem herrlichen Sternenhimmel verglichen werden kann, die Wahrheit des Neuen Testaments dagegen mit einem hellen Licht, das den ganzen Himmel erleuchtet und damit auch alle Sterne zum Erblassen bringt. Weiterhin wirft der Herr den blinden Pharisäern vor, alle ihre Energie darauf zu verwenden, das Äußere des Bechers und der Schüssel zu reinigen, aber inwendig voller Raub und Unenthaltsamkeit zu sein. Beim wiedergeborenen Menschen ist das Inwendige neu und rein, und zwar dadurch, dass der Heilige Geist und damit Gottes Leben in ihm wohnt. Deswegen können alle Bemühungen um geistliches Wachstum nur dann erfolgreich sein, wenn sie dem inneren Menschen entsprechen. Es gibt eine Art von Lehre, die sich stark an den Intellekt des Menschen richtet. Und der gehört nicht zum inneren Menschen. Intellektuelles Wissen allein bedeutet noch kein geistliches Wachstum. Selbstverständlich ist der Ansatz, seelische Gefühle oder Willenskräfte zu aktivieren, ebenso verkehrt. Außerdem gibt es Lehre, die ihr Hauptziel darin sieht, äußere Verhaltensweisen einzuführen. Dabei bewegt man sich auf dem Boden der Gesetzlichkeit und versucht im wahrsten Sinne des Wortes, das Äußere der Schüssel zu reinigen. Die Basis der Lehre sind die Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Daher ist eine intensive Kenntnis der Bibel Grundvoraussetzung für alles Lehren. Wie schon erwähnt, schallt dem Lehrer oft der Ruf nach mehr Praxis entgegen. Sicher ist echt die Lehre im Sinne des Neuen Testamentes keine trockene Theorie, weil sie immer unser Herz erfassen und zum Brennen bringen will. Trotzdem muss man sich mit den Aussagen der Bibel systematisch befassen, damit wir sie in ihrem Wert auch erkennen können. Die Praxis, die auf einer solchen Erkenntnis folgt, wird dann viel tiefer begründet sein. Wenn unsere Praxis nicht Folge der Erkenntnis ist, halten schnell oberflächlicher Aktivismus und bloße moralische Appelle Einzug, ohne dass wir uns auf Gottes Kraft stützen. Niemals zuvor wurde die Wahrheit der Bibel so massiv in Frage gestellt wie in unseren Tagen. Und mehr denn je müssen wir der reinen Lehre, so wie wir sie in der Bibel finden, festhalten und abweisen, was der gesunden Lehre entgegensteht. Wie viel Schmerzen werden verursacht durch Menschen, die entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Wir leben in einer Zeit, wo die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach eigenen Lüsten sich selbst Lehren aufhäufen wären. Raffiniert vorgetragene Angriffe gegen die absolute Göttlichkeit Christi, die Notwendigkeit des Blutes Christi zur Vergebung der Sünden, die ewige Verdammnis und Pein für alle Ungläubigen und manches andere mehr sollen den Glauben erschüttern und letztlich zerstören. Diese Tendenz zeichnet sich nicht nur in den großen Kirchen ab, Nein, wir müssen in unseren eigenen Reihen aufpassen, denn die Abkehr vollzieht sich meist unbeobachtet in kleinen Schritten. Letztens sagte ein Bruder, nicht aus unserer Gemeinde, zu mir, du, da habe ich früher auch schon dran geglaubt, aber ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Da habe ich dann doch neulich ein Buch von XY gelesen und der hat die ganze Sache von einer total neuen Perspektive beobachtet. Heute würde ich dies oder jenes auch nicht mehr so absolut sehen, wie ich überhaupt glaube, dass letztlich niemand mehr definitive Aussagen machen sollte. Da musste ich erstmal tief durchatmen. Diese Art der Relativierung breitet sich auch unter Gläubigen immer mehr aus. Sie hängt sicher mit der Zunahme der höheren Schulbildung zusammen, die oft zu einer falschen Überlegenheitshaltung führen kann. Es ist eben modern geworden, letzte Wahrheiten als etwas nicht Erreichbares darzustellen und dem im kindlichen Glauben an die Lehre der Bibel festhaltenden Gläubigen gerne einen deutlich niedrigeren Intelligenzquotienten zu bescheinigen. Biblische Lehre ist Ausdruck und Erklärung einer durch göttliche Offenbarung empfangenen Wahrheit. Sie wurde durch die Apostel formuliert. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Heiligen Geist. 2. Korinther 2, Vers 13. Ein Gläubiger zu sein, der von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben wird, mag vielleicht ein Zeichen intellektueller Vielseitigkeit sein, aber niemals Ausdruck geistlicher Reife. Genauso unvernünftig ist der Gläubige, der Lehre zurückweist und nur Erbauliches hören will. Rechte Lehre ist Grundlage für rechten Wandel, denn sie liefert die göttlichen Gründe für oder gegen ein bestimmtes Verhalten. Da sind die Gläubigen, die nur an der Lehre interessiert sind, die für die Erlösung wesentlich ist. Man hat auch gleich ein neues, passendes Wort dafür bereit. Heilsnotwendig. Über alle anderen Dinge kann man mit sich reden lassen. So werden zum Beispiel die Lehre über die Taufe der Glaubenden oder die Lehre über die Gemeinde als weniger wichtig abgetan, weil sie ja nicht heilsnotwendig sind. Aber wer gibt den Menschen das Recht auszuwählen? Unsere Verpflichtung, die ganze Lehre zu bringen, gehen eindeutig aus der Bibel hervor. In einer anderen Gefahr befinden sich diejenigen, die sich ausschließlich mit Lehre beschäftigen. Wie schlimm, wenn zum Beispiel das wunderschöne Kapitel der Liebe im 1. Korintherbrief zu einem lehrmäßigen, trockenen Konzept wird. Diese Personen haben ein tiefes Interesse an der Bibel, aber ihr Interesse ist auf rein intellektuell und nicht geistlich. Wenn solche Personen in einer Gemeinde predigen, dann kommen sie nie zur Anwendung der Wahrheit, sondern überlassen diese entsprechenden Schlussfolgerungen der Fantasie der Zuhörer. In der Bibel folgt der Lehre aber immer die praktische Anwendung. In einfachen Worten. Lehre völlig losgelöst von der praktischen Anwendung zu sehen, bringt noch viel größere Gefahren in sich. So gibt es Gläubige, die sich nicht mehr nur mit den einfachen Dingen des Glaubens begnügen, sondern die besonders viel Wert auf ihre eigene Verdeutungsfähigkeit der Bibel legen. Dabei geschieht es zuweilen, dass der Betreffende auf einigen selbst zurechtgelegten Vorstellungen in der örtlichen Gemeinde besteht, obwohl sich das nicht durch eine klare Lehraussage der Bibel stützen lässt. Sogenannte Beweise werden dann häufig aus Nebensächlichkeiten in Gleichnissen oder aus alttestamentlichen Geschichten bzw. Prinzipien abgeleitet, auch wenn es keine einzige klare Anweisung zu der betreffenden Sache im Neuen Testament gibt. Wenn solche Brüder in der Gemeinde dominieren, dann verliert die Gemeinde schnell den Kontakt zu Ungläubigen und hört auch auf, Schwache in der Gemeinde zu stärken. Das alles entspricht natürlich nicht dem Ziel und der Art des Heiligen Geistes, der Wahrheit immer in einer ausgewogenen Weise darstellt. Der an einer ausgewogenen Belehrung interessierte Gläubige wird versuchen, beide genannten Extreme zu vermeiden. Er wird eine solide biblische Lehre schätzen, selbst dann, wenn er in seiner momentanen Lebenssituation keine der direkten Anweisungen sieht. Er liebt jedoch auch die Erbauung und wird seine Augen nicht vor Forderung Gottes verschließen. Ein Mensch ist in der Lage, viele Dinge aus der Bibel zu lernen, aber dennoch ein völlig unwürdiges Leben zu führen. In der Person unseres Herrn Jesus Christus sehen wir die Wahrheit in aller Reinheit und vollkommener Anwendung. Deswegen sollten wir danach trachten, Männer und Frauen zu sein, die sich nähren durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der wir gefolgt sind, und die auf sich selbst und die Lehre Acht haben. 1. Timotheus 4, 6 und 16. Lasst uns so leben, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde, sondern damit wir die Lehre, die unseres Heilandes Gottes ist, in allem zieren.